Problem ist, dass wir es nicht schaffen, intelligent Verbrauch und Erzeugung zusammenzubringen. Die aktive Partizipation am Energiemarkt als Endkunde, ich glaube, das ist der größte Gewinn. Und wer stehen bleibt, wird zurückbleiben. Ja, und man muss den Angst vor dem Wandel verlieren.
Hitzewelle, nicht nur die Temperaturen ballern, sondern auch die Strompreise nach oben. Wie kommt es zu diesen Preisen und was macht das mit einem Player wie Lichtblick, der schon lange am Strommarkt für Ökostrom und für Intelligenz kämpft? Ich spreche mit CEO Marc Wallraff, was ihn hitzig stimmt und was ihn auch völlig cool lässt. Marc, ich freue mich, dass du heute hier bei uns bist bei 1,5 Grad im Podcast und wir ja so ein bisschen mal ins ganze Thema Lichtblick den ein oder anderen Einblick kriegen. Und ich würde gleich voll reinstarten. Die aktuelle Lage ist ja schon wieder hitzig wie sonst was. Zum einen temperaturenseitig und damit irgendwo auch die ganze Diskussion um, warum ist Strom so teuer, wenn doch die Sonne ballert. Und zum anderen auch wieder viele Themen rund um Smart Meter Light, wird jetzt doch alles ganz leicht. Ich habe Lust, mit dir da so ein bisschen durchzurudern durch Lichtblick Heritage, aber vor allem auch, was dich aktuell bewegt als CEO von Lichtblick. Schön, dass du da bist erstmal. Herzlich willkommen.
Vielen Dank. Ich freue mich, dass ich hier sein kann. Ist ein super Format, was ihr hier habt, wo auch viele andere gute Themen schon diskutiert worden sind. Und deswegen freue ich mich, dass wir das heute zusammen machen.
Yes, du hast auch hergefunden. Und zwar, wenn ich schon sage, hitzig am Strommarkt, wäre so meine Frage auch einsteigend. Jetzt bist du irgendwo gute anderthalb Jahre auch bei Lichtblick. Lässt dich das komplett cool, was gerade irgendwie auch wieder passiert, auch medial dann aufgeladen wird? Oder wie blickst du da drauf aus deiner Sicht auch wirklich vom Kopf eines Unternehmens und zwar sehr großen Unternehmens wie Lichtblick?
Ja, ich bin ja schon lange in der Energieversorgung, seit Beginn meines Berufslebens. Und aus diesem verschlafenen Bereich, der das ehemals war, ist jetzt natürlich die letzten Jahre, hat das eine hohe Bedeutung bekommen bei den Politikern, bei den Medien, auch bei den KundInnen. Und manchmal gefällt mir die Hitzigkeit und diese Polarisierung in der Debatte gefällt mir nicht, weil Energiewende ist eine Jahrhundertaufgabe und die können wir alle nur zusammen meistern, alle Stakeholder, die da drin sind. Und das Thema, was wir jetzt haben mit den hohen Preisen im Sommer, das ist natürlich, gab es früher auch schon mal. Es hat jetzt aber nochmal wieder ein neues Ausmaß angenommen. Ja, ist ein klares Signal für Stress, ja, zu hohe Nachfrage, zu wenig Einspeisung an dem Punkt, wo die hohen Preise auftreten und ist erstmal ein ganz normales Marktsignal, gibt es in anderen Bereichen auch, Preise hoch, kennen wir aus von anderen Commodities. Ich glaube, im deutschen Energiemarkt ist das, glaube ich, ein Zeichen dafür, dass wir bestimmte Sachen einfach auch noch besser machen können, dass wir besser dafür sorgen können, dass die Einspeisung, wenn sie dann da ist im Sommer, die hohe dann auch den Weg findet zu den Verbrauchern. Weil ich glaube, das Thema wird nicht weggehen. Die Hitze wird uns weiter begleiten. Ja, letztens zusammengesessen mit Wetterfröschen und Klimaforschern, die sagen, das ist auch, wenn wir das jetzt schaffen, all das umzusetzen, was wir wollen, es wird eine Zeit dauern, bis wir das Ökosystem wieder dahin kriegen. Und deswegen müssen wir uns darauf einstellen, auf Hitzewellen. Und dann müssen wir auch dieses System, das Energiesystem, halt stressfest machen, dass wir in solchen Phasen dann auch wieder vernünftige Preisniveaus sehen.
Voll. Und ich würde gleich mal an der einen Stelle auch reinbohren. Jetzt ist ja nicht jeder so tief drin wie wir und versteht auch irgendwie gleich so Dynamiken, wenn du sagst, das ist eigentlich relativ irgendwie üblich, dass es dann auch zu solchen Preisen kommt. Wenn du deinen Kids erklärst, warum das an dem Markt passiert, dass du eigentlich so viel Sonne hast. Jetzt können wir doch sagen, liebe Lichtblicks, ihr sagt doch immer irgendwie Ökostrom ist alles auch ganz, ganz großartig. Und wir sagen immer, es wird super günstig mit viel Erneuerbaren. Jetzt ist es aber total teuer auf einmal, obwohl viel Sonne scheint. Was erklärst du da vielleicht auch Kindern oder Menschen, die wirklich gar keinen Zugang dazu haben, warum das dazu kommt?
Ja, also wir haben ja im Energiesystem verschiedene Arten der Stromerzeugung, die dann einspeisen in das Gesamtsystem. Und wir gucken dann natürlich häufig aus der deutschen Perspektive drauf, aber es ist natürlich ein europäisches System. Wir haben einen europäischen Strommarkt und verschiedene Kraftwerksarten speisen dort ein und verschiedene Verbraucher nehmen ab. Und wenn große Hitze draußen ist, ist das für die Solaranlagen gut, obwohl die auch bei starker Hitze an Wirkungsgrad verlieren, also auch weniger einspeisen. Aber speziell die klassischen Kraftwerke haben ein Problem mit der großen Hitze. Die können bei hoher Außentemperatur nicht so viel Energie abgeben. Teilweise brauchen sie Flusswasser zum Kühlen, speziell eine Situation in Frankreich, die für die Franzosen mit ihrer Kernenergie ein Problem ist, dass sie dort Leistung runternehmen müssen. Und gleichzeitig nimmt der Verbrauch im Sommer immer mehr zu, weil auch eine aktuelle Diskussion immer mehr Menschen eine Klimaanlage haben und dann passt das Verhältnis in bestimmten Regionen einfach nicht mehr zusammen. Ja, und selbst wenn wir eine hohe Ökostromeinspeisung haben, gelingt uns das in dem aktuellen System, die nicht immer dann dort vernünftig zum Verbrauch zu bringen, weil das Netz teilweise nicht in der Lage ist, das zu transportieren. Und das ist der eigentliche Punkt. Ja, der Erfolg der Erneuerbaren, der große Zubau, wird häufig in der aktuellen Diskussion als Problem irgendwie gesehen, ist aber eigentlich nicht das primäre Problem. Das Problem ist, dass wir es nicht schaffen, intelligent Verbrauch und Erzeugung zusammenzubringen. Und das liegt halt häufig am Netz, dass wir es nicht schaffen, die Energiemengen von der großen Solaranspeisung oder an einem windreichen Tag dahin zu bringen, wo die Verbräuche sind. Und das ist das, glaube ich, wo wir alle, und jetzt sind wir wieder bei der hitzigen Debatte, einfach viel nüchterner darüber reden müssen und an Lösungen arbeiten müssen, dass wir das zusammen hinbekommen.
Jetzt hast du auch schon vorhin gesagt und eben nochmal betont, zusammen, wir müssen da jetzt alle ran. Und es ist, eine, wie gesagt, nicht eine kurze Schlagzeile, sondern eigentlich eine Jahrhundertaufgabe. Ihr seid ja auch schon wirklich lange mit eurer Heritage dran, ja, 30 Jahre irgendwo ungefähr, ja. Wirkt ihr mit und wart immer schon früh auch am, ich würde mal sagen, so an Umbrüchen und an neuem Geschehen mit dran. Wenn du mal zurückblickst, worauf seid ihr, bist du auch vor allem stolz in eurer DNA?
Ja, ich glaube, was wirklich cool ist, wenn man jetzt zurückguckt, und ich bin, da hat sich so für mich so ein bisschen der Kreis geschlossen, ich bin da auch bei der Geschichte von Anfang an dabei. Ich habe Diplomarbeit geschrieben 1999 hier in Hamburg am Neuen Wall, quasi bei so einer Vorgängerorganisation von Lichtblick, wo das angefangen hat, das Thema Ökostrom. Und das war damals ja was vollkommen Radikales. Ja, ich möchte einspeisen, ich möchte sicherstellen, dass Kunden Ökostrom beziehen können. Und das war ja zu der damaligen Zeit noch gar nicht richtig möglich mit der Durchleitung, dass ich Energie durchleite, obwohl mir das Netz gar nicht gehört, wenn ich bei irgendeinem Stadtwerk Kunde war. Und das ist ja jetzt Mainstream. Ja, und das ist einfach das Coole zu sehen, dass das damals die Pioniere, die das aufgemacht haben, das waren ehemalige Greenpeace-Mitarbeiter, haben angefangen mit 8 Kunden, ja. Jetzt haben wir rund 1 Million KundInnen, ja, und das zu sehen, dass das damals so revolutionär war, ich erinnere mich an diese Zeit, den Umbruch, Marktliberalisierung Anfang 2000, und dass es jetzt ganz normal ist, dass wir jetzt alle unseren Stromerzeuger wählen können, entscheiden können, möchte ich Graustrom haben, möchte ich Grünstrom haben, möchte ich Besonderheiten noch haben. Und das ist, glaube ich, was, wenn man da zurückguckt und sagt, da war Lichtblick Marktbereiter und hat auch gegen die Widerstände, die es damals schon gab. Ich meine, euch brauche ich das nicht sagen. Ihr kennt das auch im aktuellen Geschäft. Ja, es gibt genug Wettbewerber, Unternehmen da draußen, die das diskreditieren, was wir machen. Ja, die auch damals gesagt haben, nee, das wird nie funktionieren, das wird nie Mainstream. Es ist Mainstream, ja. Und das ist total cool, das zu sehen. Und wenn man darauf zurückguckt und sagt, es lohnt sich, diesen Kampf aufzunehmen und das umzusetzen.
Absolut, auch wenn es Jahrzehnte ist, es lohnt sich, sagst du. Und du hast gerade ein Schlagwort reingeworfen, nämlich das Thema Ökostrom. Ihr werbt jetzt immer damit, dass ihr Deutschlands größter reiner Ökostromanbieter seid. Erklär mal für jemanden, der draußen jetzt sitzt, was ist dann denn nicht reiner Ökostromanbieter?
Ja, für uns ist Ökostrom quasi unser DNA-Thema. Wir haben das damals auf den Weg gebracht, dass man mit einem Herkunftsnachweis quasi nachweisen kann, dass man Ökostrom bezieht. Da muss man nochmal erklären, der Strom, wenn er aus der Steckdose kommt, dem sieht man ja nicht an, wo er herkommt, und ist auch in den seltensten Fällen möglich, dass man eine grüne Erzeugungsanlage jetzt mit einem Verbraucher irgendwie verbindet. Das gibt's, wenn ich jetzt ein großer Produzierender in Betrieb bin und habe eine große Windanlage und eine PV-Anlage, kann ich sagen, das ist mein Strom und der findet auch nur hier statt. Ja, aber für die KundInnen, für dich und mich, musste dafür das Produkt Ökostrom quasi dann geboren werden. Das heißt, du beziehst deinen Strom aus dem großen Stromsee quasi, wo alle einspeisen. Aber in dem Augenblick, wie du Ökostrom auswählst, gibt es einen Herkunftsnachweis, der nachweist, dass die Menge an Strom, die du verbrauchst, in den Stromsee kommt und dass die rein grün ist. Und wenn du das dann verbraucht hast, dann wird dieser Herkunftsnachweis entwertet. Und damit kann man das auch nicht mehrfach benutzen, sondern dann gibt es diesen Nachweis. Irgendwo wird ein grüner Eimer Strom in den See gekippt. Sophia entnimmt Strom aus diesem See, hat den Herkunftsnachweis dabei und dann gibt es Ökostrom. Und das war damals total revolutionär. Und diesen Mechanismus haben wir mitgestaltet, wie das funktioniert. Mhm. Und jetzt, ja, gibt es immer mehr Unternehmen, die damit werben und auch Ökostrom anbieten. Und das ist natürlich auch für uns, es ist schön, das zu sehen, dass das so gut geklappt hat, ist aber natürlich auch, es gibt natürlich viele Nachahmer quasi dessen und auch viele, die das jetzt mitmachen. Aber ich glaube, insgesamt für die Gesellschaft, für das Stromsystem war das total wichtig, das einzuführen.
Das glaube ich. Und wie du sagst, ein großer Umbruch, dann sieht man immer viele adaptieren mit nach, eigentlich gut, weil du musst ja verschiedene Anbieter auch für Mainstream haben. Was war so der größte Umbruch, den du hast Ökostrom schon gesagt, den du jetzt gerade auch wieder nochmal so erlebt hast, in jetzt vielleicht auch gerade deine Zeit, wo du jetzt bei Lichtblick bist?
Ja, das Thema Energie ist für alle viel präsenter geworden. Mhm. Ja. Da kamen verschiedene technologische Faktoren, aber auch was passiert draußen in der Welt natürlich eine Rolle
gespielt. Findest du es gut oder macht das euren
total
Job
gut. Ich finde das total gut. Mhm. Ja. Wenn du vor 10 Jahren auf die Straße gegangen bist, hast die Menschen gefragt, ja, was ist eigentlich ihr Stromverbrauch? Weiß ich nicht. Was bezahlen sie dafür? Ja, keine Ahnung. Ja. Und das ist für so ein Gut, was so wichtig ist, was so essentiell ist. Ja, man hat es ja in Berlin gesehen, wenn man Strom nicht da ist für eine Woche, was das für Probleme mit sich bringt, ist das total wichtig, dass wir halt ein Gefühl dafür entwickeln, was ist das, wo kommt das her, was kostet das, wie wird es erzeugt, welchen Effekt hat es auf die Umwelt. Und das ist für mich eigentlich der größte Umbruch. Ich habe selber ein Haus mit einer PV-Anlage, mit einer Wärmepumpe, mit einem Speicher. Und plötzlich steht man mit dem Nachbarn am Zaun, der auch so eine Anlage hat und sagt, ja, wie viel hast du denn produziert und wie läuft denn das bei dir? Und das hat es früher nicht gegeben. Man hatte gar keinen Touchpoint zum Thema Energie. Da kam einmal am Jahresende die Rechnung des Energieversorgers, meistens irgendwie eine Nachzahlung, war irgendwie ein blödes Thema. Dann hat man einen Abschlag gezahlt und damit war das Thema gelaufen. Und jetzt die aktive Partizipation am Energiemarkt als Endkunde. Ich glaube, das ist der größte Gewinn, den wir geschaffen haben, den wir Energieversorger gemeinsam oder die Innovativen gemeinsam geschaffen haben. Weil als ich studiert habe, ich habe Elektrotechnik studiert, also von der Pike auf das Thema, da war das Wort Sektorkopplung, das war so ein Schlagwort, was auf einer Folie auf einem Overhead-Projektor lag. Ja, das wird irgendwann mal passieren, ja, dass man Verkehr und Wärme und Licht und so weiter koppelt. Und hey, it's there. Ja, wir haben, wer möchte, kann daran teilnehmen. Ja. Ja. Und kann von seinem eigenen Dach Strom erzeugen, in seinem eigenen Auto verfahren, sein Haus kühlen, sein Haus heizen. Und ich glaube, das ist der wirklich große Umbruch des Energiesystems, der jetzt die letzten Jahre stattgefunden hat.
Ja. Begleitet ihr den deswegen, also weil du auch sagst, es geht immer mehr raus, dass wir alle uns im Täglichen mit dem Thema beschäftigen, begleitet ihr deswegen auch so intensiv das Ganze kommunikativ, weil man erlebt euch ja schon auch stark über Haltungsmomente, also zum Beispiel bunte PV-Anlagen auf Stadien, also sehr provokant auch in guter Bildungsarbeit und immer auch irgendwie einem Witz und einem Charme in der Kommunikation. Habt ihr das so gewählt, weil man mehr in den Mainstream musste? Oder was bewegt euch da vielleicht auch bei dem Thema Kommunikation?
Ich glaube, das ist wichtig, dass man darüber spricht. Ein wirklich großer Push war natürlich die Ukraine-Krise, ja, wo das Thema Energie, Armut, die Abhängigkeit Europa vom Erdgas, das hat dem ganzen Thema einen enormen Push gegeben. Und Lichtblick versucht, das eigentlich seit Jahrzehnten kommunikativ zu begleiten. Und der Punkt, der uns wichtig ist, Ökostrom oder grüne Energie, das ist ja überhaupt kein Verzichtsthema mehr. Ja, man kann aktiv daran teilnehmen. Und wir wollen das auch sichtbar machen. Du hast die PV-Anlage auf St. Pauli angesprochen. Da kommen natürlich jetzt viele Sachen zusammen. St. Pauli und wir, das passt von den Haltungsthemen total gut zusammen. Da war eine Dachfläche, wo St. Pauli, wir sind Energiepartner von St. Pauli, gesagt, was machen wir denn damit? Mhm. Und dann ist die Idee bei uns entstanden, hey, lass uns das doch in den Pride-Farben machen. Wie können wir das herstellen? Wie können wir auch technologisch sicherstellen, dass wir Solarzellen mit Partnern entwickeln, die das irgendwie können? Mhm. Ja? Und wenn man jetzt auf den Bunker geht und guckt da drauf und denkt sich, ja, ist ja wow, okay, eine PV-Anlage mit Regenbogenfarbe, ja, gute Idee. Da war unfassbar viel Arbeit hinter das auch und auch durchzupushen, dass das dann kommt. Und jetzt, man muss sich überlegen, wie viele Millionen Besucher auf dem Bunker über Hamburg kommen, schauen drauf und das bleibt. Man kann das sehen, man kann die Energiewende sehen. Wir sagen immer, das ist Hightech mit Haltung. Ja, man kann das nach außen zeigen und das jetzt neben der Regenbogenflagge kann man das ja auch viel weiter denken. Jede Farbe ist möglich in so einem PV-Modul. Und wenn ich eure Farbe hier angucke, wenn ihr irgendwann mal in ein größeres Hauptquartier umzieht mit einem eigenen Dach, dann machen wir euch gerne in 1,5 Grad Farben auch eine PV-Anlage aufs Dach.
Großartig, dann. Wir melden uns nochmal. Vielleicht können wir es sogar selber, aber ich freue mich da auch, wenn man es mit Partnern zusammen macht. Das hast du ja vorhin auch nochmal betont, das braucht uns da alle zusammen. Ja. Jetzt hast du auch ein schönes Schlagwort gegeben, diese Sichtbarkeit dieser Solaranlage zum Beispiel dort auf dem Dach. Ihr seid ja auch noch in ganz andere strategische Schritte gegangen, nämlich selbst auch in Parks und Co. zu investieren. Nimm uns mal mit, wie sich vielleicht so eine Rolle eines Energieanbieters, Versorgers auch verändert und warum dann auch solche Schritte, selbst in die Erzeugung mit einzusteigen.
Ja, das war für uns eigentlich ein logischer Schritt, das zu tun, weil Lichtblick war früher halt Reseller, das heißt, wir haben den Strom beschafft, wir haben die Herkunftsnachweise beschafft und wir haben uns schon immer dazu Gedanken gemacht, dass diese Herkunftsnachweise, dass das natürlich auch gut ist, wenn die aus deutschen Anlagen kommen. Ja, da gibt's ja auch die Diskussion, wo kommen die her? Ist das norwegische Wasserkraft und warum muss das von da? Warum kann man das nicht in Deutschland machen? Und für uns war das Thema wichtig, Zubau im eigenen Land, also Additionality. Also wir wollen eigene Anlagen bauen, die Ökostrom erzeugen, die wir dann halt auch nutzen für eigene Herkunftsnachweise, die wir mit B2B-Kunden nutzen, wo wir Corporate PPAs machen und direkt aus den Anlagen verkaufen und haben uns von dem reinen Reseller jetzt halt in so einen voll integrierten Versorger entwickelt, der halt auch Upstream macht. Wir investieren in die PV-Anlagen, wir investieren auch in große Speicher, weil das aus unserer Sicht auch Sinn macht für das System und wir investieren in E-Mobilität, wir errichten Hypercharger-Parks, momentan groß in Norddeutschland, aber das wird auch weiter auf Deutschland gehen, weil ich glaube, es ist wichtig, man muss den KundInnen das Angebot machen, an der Energiewende teilzunehmen und das auch einfach machen. Ja, ich glaube, das ist wichtig, ja, dass die Kunden die Angst davor, KundInnen die Angst davor verlieren, das zu machen. Und das haben wir uns als Aufgabe auf die Fahnen geschrieben, dass wir auf allen Bereichen dort mitspielen wollen. Und da hat sich Lichtblick wirklich quasi in die Breite auch entwickelt und sämtliche Themenfelder da auch belegt.
Ja, cool. Und würdest du sagen, das ist so eine Skill-Veränderung, die für Energieversorger wichtig ist, so dieses auch alles aus einer Hand anbieten zu können als Gesamtlösung?
Für uns war das wichtig in den Bereichen. Mhm. Manche Sachen kann man gut mit Partnern machen, das können die besser. Für uns war das wichtig. Wir wollen die Anlagen errichten. Das sind dann auch Lichtblickanlagen, das kann man dann auch sehen. Cool. Und für die Kunden ist das wichtig. Ja, seeing is believing. Wenn wir dann so eine große PV-Anlage in Betrieb nehmen und da haben wir mit einem Industriekunden zum Beispiel einen langfristigen Stromvertrag gemacht, dann kommen die auch dahin und dann kommen auch die Mitarbeitenden dahin und können das sehen und können wirklich sehen, die Energiewende manifestiert sich nicht nur in PowerPoint und Zahlen, sondern die auch in der Physik. Und das ist uns wichtig, das auch zu zeigen.
Ja, und trotzdem klingt so, dass man hat immer mehr auf einmal komplexe neue, sage ich mal, Felder mit dran, Steuerungsaufwand steigt, Digitalisierungsbedarf. Was macht das auch intern mit all den klugen Köpfen, die mit dran arbeiten? Und was ist vielleicht auch eure Herausforderung, wo ihr da jetzt steht, durch dieses Aufnehmen von neuen Potenzialen?
Ja, die Company muss sich neu erfinden in bestimmten Bereichen. Ja, da kommen Skills dazu, die man früher nicht hatte. Software, Daten, Projektmanagement-Skills, Einkauf. Ja. Und das verändert das Gesicht der Firma. Und das ist natürlich in vielen Bereichen gut, weil man einfach sieht, es passiert was. Wir haben letztens bei uns darüber gesprochen, als vor ein paar Jahren die Entscheidung gefallen ist, wir gehen in Ladeinfrastruktur rein, im großen Stil, in E-Mobilität. Und jetzt fährt man hier nach St. Peter-Ording in Hamburg rum und plötzlich stehen da Lichtblick Hypercharger und man kann das anfassen und kann sehen, hey, das war mal eine Idee und es ist jetzt Wirklichkeit geworden. Und das ist, glaube ich, für die Mitarbeiter total wichtig, das auch zu sehen.
Ja.
Aber es ist natürlich eine Herausforderung, man braucht neue Skills, man muss die Zusammenarbeit der Unternehmensbereiche neu orchestrieren, ja. Und es passiert halt draußen wahnsinnig viel, ja. Und wer stehen bleibt, wird zurückbleiben, ja. Und man muss den Angst vor dem Wandel verlieren und die Neugierde in diese neuen, auch was Neues zu machen, was auszuprobieren, was zu wagen, auch neue Kolleginnen mit an Bord zu nehmen und die Lichtblick-Geschichte im Koffer, und das haben wir vor und in diese Richtung soll es gehen. Aber es macht auch unfassbar Spaß, natürlich so einen Wandel zu begleiten.
Ja, das glaube ich, die Chance und eben auch Herausforderungen immer zusammen. Mal nochmal auch verständlich für den, der von außen drauf kommt, der absolute Laie. Jetzt kommt ihr aus einem sehr klassischen Geschäftsmodell, du hast vorhin schon auch gesagt, mit einer Struktur an einer Börse. Wir haben über Strompreise geredet. Und jetzt kommen da immer mehr so Solarparks, du hast schon Ladesäulen mit dazu, du hast Technologie angesprochen. Wie stellt man sicher, dass dieses Geschäftsmodell, was vorher vielleicht dann auch einfacher planbar war, was Prognosen getroffen hat, Abnahme, Angebot und so weiter, auf einmal so komplex wird? Was mal, sind das einfach neue Leute, die man dazu holt, oder wie entwickelt sich das?
Das ist eine Mischung. Natürlich neue Leute, neue Kolleginnen, neue Technologie, neue Prozesse. Ja, wir agieren am Strommarkt, wir müssen die Beschaffung planen, wir müssen planen, wie laufen unsere eigenen Anlagen, wir müssen Prognosen machen, wie wird geladen, Ferien, was passiert jetzt, Ferien in Hamburg beginnen, ja, wo ändert sich der Verbrauch zu Hause, ja, aber dann laden die Leute und da haben wir ein Team für, was den Marktzugang macht, wo wir dann sämtliche Anlagendaten einfließen, Prognosedaten einfließen, was müssen Prognose für den Churn machen, also wie viele Kunden kommen an Bord, wie viele Kunden verlassen uns nach der Vertragszeit, wie viel können wir zur Verlängerung gewinnen, das ist alles deutlich komplexer geworden, weil da ist natürlich die Musik drin, dass man, das ist ja kein Energieversorgergeschäft, wie bringe ich in meinem eigenen Laden erstmal Verbrauch und Erzeugung zusammen, wie beschaffe ich am Markt, welche Anlagen sind wettbewerbsfähig, zu welcher Zeit. Und das ist auch was, wo Lichtblick sich stark weiterentwickelt hat. Und ich glaube, da ist das, was ich am Anfang meinte, das Zusammenbringen von Erzeugung und Verbrauch, die Flexibilitäten nutzen, die ich habe. Habe ich eine Flexibilität im Haus? Ist ja auch euer großes Thema, ja. Dezentrale Flexibilität. Habe ich Flexibilität in irgendwelchen Flotten? Habe ich Flexibilität in der Industrie? Wie nutze ich das? Welchen Preis gebe ich der? Partizipieren die KundInnen davon? Ja, und wir? Und wie schafft man neue Geschäftsmodelle? Und das macht's, glaube ich, spannend, weil das früher war das einfach, jetzt ist es deutlich komplexer, aber es entstehen halt drumherum unfassbar coole Geschäftsmodelle, die man miteinander kombinieren kann und das macht natürlich Spaß.
Das stimmt und wenn du halt auch sagst, wie profitieren Kunde, Kundin davon, finde ich ein total wichtiges Schlagwort und würde genau da auch nochmal reinbohren wollen. Wie viel sehen die da draußen wirklich, also wir alle so in unserem Alltag, wirklich von diesen Veränderungen, die wir jetzt hier bei 1,5 Grad und Lichtblick treiben? Wie erlebst du das gerade? Ist da eher Frust? Also ich sag mal Schlagwort Smart Meter. Ich warte seit Monaten oder Jahren auf meinen Smart Meter. Oder spüren die schon wirklich auch so eine Dynamik und Veränderung? Also wo wird vielleicht auch eher Tendenzen, ne? Es wird alles geben, aber würde mich mal deinen Blick drauf interessieren.
Ja, ich glaube, es verändert sich total viel. Und es ist, glaube ich, die Kunst von euch und uns, das für den Kunden erlebbar und einfach zu machen. Ja, am Anfang war das was für die Techies, für die Early Adopter, die dann gesagt haben, ich möchte das irgendwie ausprobieren und das war irgendwie kompliziert. Ich vergleiche das immer mit File-Sharing und Napster früher, ja, Musik runterladen. Das war am Anfang total kompliziert, ja. Da waren die ersten Nerds, die das irgendwie, und dann war es auch noch illegal und ja, dann konnte man plötzlich Musik runterladen. Ja, heute, meine Kinder 6 und 7, ja, Spotify, jedes Hörspiel ist auf der App total easy. Die kennen keine Kassetten, keine CDs, ja. Da ist dieses Thema ist easy geworden, ja. Und das ist bei Netflix so und das ist bei anderen Sachen auch so. Und ich glaube, es ist an uns, diese Energiewende einfach und erlebbar zu machen. Und das ist für den Kunden, der muss nicht nachdenken, wann schließe ich mein Auto an, wie ist der Preis? Sondern wir müssen Modelle entwickeln, dass das total selbstverständlich ist, dass sie Flexibilität im Haus nutzen kann, dass sie Flexibilität im Auto nutzen kann, dass er einen optimalen Preis kriegt, dass er vielleicht auch eine Mitteilung kriegt, jetzt nächste Woche wird es heiß oder wird es kalt. Und dass man einfach an dem Energiemarkt partizipieren kann. Ja? Und dadurch, was ich vorhin gesagt habe, dass vor ein paar Jahren diese Awareness eingekehrt ist, Energie, ne, kann ich gestalten und wir jetzt Lösungen anbieten, du kannst einfach teilnehmen, du bist auch Teil der Energiewende und davon haben auch wieder alle was. Ja. Ich glaube, das ist unsere Aufgabe, das sicherzustellen. Und man merkt, dass viele Kundinnen da dann aufspringen und sagen, ja, ich habe es verstanden, wie es funktioniert. Ich habe jetzt ein E-Auto, ist meistens der erste Schritt, wo das erlebbar wird. Ja. Oder die Wärmepumpe oder die PV-Anlage. Und dann merkt man plötzlich, dieses Zusammenspiel funktioniert und ich kann da dann teilnehmen und das ist super.
Ja, das glaube ich. Und wenn du gerade sagst, es einfach machen, ist dann so eine Entwicklung wie Smart Meter Lite, sind das Dinge, wo du sagst, yes, Daumen hoch? Oder wie betankiert euch das gerade?
Ja, das Thema Smart Meter, das ist also ein Kopfschmerzthema in Deutschland. Ja, wenn man in die anderen Nachbarländer guckt, wo die Penetration einfach viel höher ist und wo ganz andere Sachen schon funktionieren.
Ja, ja. Ist traurig, dass wir
das. Ist total traurig. Ich bin wirklich als erstes erstaunt, aber dann furchtbar happy über die Vorschläge, die jetzt aus der Regierung kommen, dass man diese Themen angehen will. Ich habe am Anfang darüber gesprochen. Es ist bei uns ein Verteilproblem mit der Erzeugung und dem Verbrauch. Und wir müssen Digitalisierung, Netze, Smart Meter, wir müssen das so smart machen, dass das selbstverständlich ist, dass man das verschieben kann. Ja. Und da kommen jetzt die ersten guten Impulse aus der Politik, aus der Regierung raus. Ich glaube, da waren wir alle auch viel in Berlin und haben da vorgesprochen, was eigentlich sinnvoll ist. Und das macht mir Hoffnung, dass jetzt Themen halt wirklich passieren.
Ja. Warum glaubst du, dass das jetzt gerade nochmal so losrollt?
Ja, das wird ja jetzt nochmal über die vor der Sommerpause, nach der Sommerpause in den Vermittlungsausschuss gehen. Und es ist ja einfach ein schwieriges Thema. Wir haben 800 Netzbetreiber, das gibt es in keinem anderen europäischen Land. alle unterschiedliche Prozesse. Und wenn man das angeht und sagt, hey, wie gesagt, das ist eine Jahrhundertaufgabe für diese Gesellschaft, die Energiewende zu stemmen. Wir müssen jetzt ein paar Sachen einfach anpacken und anders machen. Und wenn der Spirit jetzt einkehrt, ich meine, wir hatten die Ukraine-Krise, das war schon schlimm. Jetzt gab es die Krise in Iran, die hat uns nochmal vor Augen geführt, wie abhängig wir sind und dass wir dort besser werden müssen. Und ich glaube, jetzt passiert was, was wirklich in die Umsetzung und in die richtige Richtung geht.
Ja, ich hoffe, ich will dich ernst nehmen, weil ich frage mich auch ganz oft, wie viele Krisen brauchen wir noch, um immer wieder eigentlich zurückzubauen, anstatt mal zu sagen, lass uns das ändern in der Abhängigkeit. Aber schön, deine Sicht drauf zu sehen und auch irgendwie so, ich finde das schön, auch mal wieder mit einer hoffnungsvollen Sicht und Weitsicht darauf zu gucken.
Zuversicht ist ein total wichtiges Thema. Ja, es gibt ein Buch, das heißt A Century of Plenty. Muss man einmal lesen und die Gesellschaft war noch nie so gesund, es gab noch nie so viele Bildungschancen, wir haben eigentlich alles in der Hand, das Energiethema zu lösen. Ja, da ist manchmal auch so ein bisschen bleischwere Schwierigkeit, wird dort drauf gepinselt. Es passiert wahnsinnig viel. Ja, wir schaffen die Möglichkeiten, dieses wirklich elementare Problem der Energie zu lösen, ja, und da tut uns Aufbruch gut, ja, und das ist auch wichtig für die Gesellschaft, fürs Land, für Europa, und deswegen wehre ich mich da mal gegen, alles immer so grau zu sehen. Wir haben da Zuversicht. Es ist möglich, das zu machen, und wir machen Angebote, dass das funktionieren kann.
Ich habe schon wieder einen Lichtblick mit dir gerade. Voll gut. Fantastisch. Das war doch voll, oder? Du wolltest es noch hören. Der Name ergibt richtig Sinn. Nein, ich bin da auch echt bei dir, und trotzdem, auch wenn ich jetzt, aber ich muss die Frage natürlich trotzdem nochmal stellen, weil jetzt haben wir gerade Smart Meter gehabt und auch Vorschläge, wo ich auch sage, wirklich, wir machen Vorwärtsbewegung. Dann hast du aber wieder andere Dinge auch, Heizungsgeschichten oder es kommt Direktvermarktungssachen, wo man uns hinstellt, ist gesetzlich erstmal so auch belegt und dann Markt, mach mal. Mhm. Wie steht ihr da gerade in der Umsetzung, in wirklich dann auch in die Realisierung mit Kunden, Kundinnen? Klappt das alles schon so, oder weil du auch die vielen Verteilnetzbetreiber angesprochen hast?
Ja, also Heizung hast du angesprochen. Ich glaube, das Thema ist unfassbar vergurkt worden von der Politik, von der einen Seite wie von der anderen Seite, was total schade ist, weil das ist einfach eine total coole Technologie, die Wärmepumpe in anderen Ländern gang und gäbe. Kann man sogar heizen und kühlen mit, kann man wunderbar nutzen. Und das ist wirklich in die Grütze gefahren worden und ist jetzt auch die Vorschläge, die wir da jetzt hören, mit der Biotreppe, das finde ich einfach absurd, das nochmal so kompliziert zu machen. Ja, man sieht es in jedem Neubau, ich glaube 70% oder 80% der Neubauten mit Wärmepumpe, ja. Und das wird weitergehen. Die Neubauten werden alle PV haben, die Neubauten werden alle irgendwann Speicher haben. Und was im Neubau passiert, das hilft total. Mhm. Im Bestand ist es natürlich schwierig, weil das so eine emotionale Entscheidung geworden ist. Es ist so emotionalisiert worden, auch von den Medien, und verteufelt worden. Und ich glaube, da müssen wir einfach konstant darüber reden, dass das gut ist, dass das Sinn macht, dass das funktioniert. Ich habe in meinem Haus viele Leute eingeladen, habe denen das gezeigt, zeigen, wie es funktioniert. Man kann es in der App zeigen, wie es funktioniert. Dass es auch nicht kalt wird im Winter, auch in einem sanierten Haus mit einer Wärmepumpe. Und da müssen wir einfach, steter Tropfen hüllt den Stein, und dann wird das auch passieren. Direktvermarktung hast du angesprochen. Die Vorschläge, die da sind, mit dem Rückbau der Förderung, das macht Sinn, wenn das mit der Direktvermarktung funktioniert. Da müssen jetzt Player auf den Markt kommen, dass ich auch mit meiner Anlage dann sagen kann, ich brauche einen Direktvermarkter, und das muss auch irgendwie funktionieren. Ich glaube, da muss der Markt oder die Anbieter jetzt nachziehen. Und dann ist das ein marktwirtschaftliches System, was irgendwie Sinn macht. Ja, wir können auch nicht jahrzehntelang an den Subventionen irgendwie hängen. Und wenn man vergleicht, als wir angefangen haben im EEG, wie die Preise für PV und Speicher damals waren und wie sie heute sind, das wird ja weitergehen, dass das günstiger wird. Da muss diese Technologie auch erwachsen werden, und dann sind das die richtigen Mechanismen. Da vertraue ich aber dem Markt. Da wird es irgendwann Anbieter geben als Direktvermarkter, die dann auch diese Kleinanlagen einsammeln zu einem vernünftigen Kurs, und dann funktioniert das.
Ja, wirklich spannend. Und dann, um noch ein Schlagwort auch mit reinzugeben, weil das auch gerade zumindest medial irgendwo ein bisschen hochkommt, Energiesharing. Habt ihr da Kunden, die nachfragen, ich möchte jetzt irgendwie meine Energie mit dem Nachbarn teilen?
Ja, es ist immer wieder in der Diskussion, auch das Thema Mieterstrom ist ja eine andere Facette dessen, ist noch kompliziert. Ja, ich glaube, das wird eher in so Communities entstehen, also jetzt nicht nur du an mich, wir Tür an Tür, aber wenn man zum Beispiel so ein Neubaugebiet plant, wo man Wärme, Verkehr, Strom irgendwie integriert denkt, da kann man dann auch über so ein Sharing irgendwie nachdenken. Ich glaube, da wird's auch die ersten Beispiele mal geben, wo das einfach funktioniert. Genau. Ja, aber so sehr wie die Technologie galoppiert, wenn die Smart Meter jetzt kommen, dann können wir natürlich auch solche Lösungen bauen, wo man sagt, hey, ich habe hier eine Energie-Community, die das schafft, dann ich habe Überschuss, du hast Verbrauch, dass man das hin und her schieben kann.
Ja, schön. Irgendwie im Kopf erzeugt so ein schönes Bild. Du sagst ja, es immer einfach und sichtbar machen. Du erzeugst schöne Bilder auf jeden Fall. Ich stelle mir das mal toll vor, zu sagen, hey, wir fangen an, auch in so Kommunen Energie zu teilen halt irgendwo. Aber richtig, auch da haben wir, glaube ich, noch ein paar Hausaufgaben, wie das dann wirklich auch umsetzbar ist. Trotzdem redet ihr ja schon echt lange, auch gerade so über Schwarmenergie. Mhm. Ja, so dieses Vernetzen. Wir haben mal so ein bisschen gegoogelt, seit 2009 findet man schon irgendwo auch diese Begriffe und Visionen. Finde ich total stark, auch das euch nochmal mitzugeben, dass ihr immer da schon vorne mit dran seid. Das hast du vorhin schon gesagt, das ist Jahrhundertaufgabe, aber ganz ehrlich, kann doch nicht sein, dass wir so 15, 20 Jahre für so Veränderungen brauchen. Oder glaubst du, wir sind jetzt eh in einer Zeit, wo alles beschleunigter ist?
Ja, ich glaube, die Beschleunigung ist da. Die Digitalisierung sorgt natürlich dafür, dass viele Sachen jetzt deutlich schneller gehen als früher. Und ich glaube, das Energiesystem, wie das früher geplant war, war halt große zentrale Kraftwerke liefern an viele kleine Verbraucher. Mhm. Und das, was wir ja jetzt zusammenbauen, ihr und wir, dezentral erzeugen, dezentral verbrauchen, das ist was völlig Neues. Mhm. Ja? Und da gibt es eine Geschichte, da war ich noch nicht bei Lichtblick, aber die wird immer wieder gerne erzählt, wo diese Schwarmenergie, der Schwarmpilot aufgesetzt wurde. Das waren also kleine dezentrale BHKWs bei den Kunden im Keller, die Wärme und Strom erzeugt haben. Mhm. Ja. Das, was jetzt heute selbstverständlich ist, aber 2009, das ist halt schon, war das revolutionär und da gab es Anhörungen dazu. Der Erzählung nach bei der Bundesnetzagentur wurde das dann vorgestellt und gesagt, dann sind dann viele dezentrale Erzeuger und da ist einer der Beamten der Bundesnetzagentur aufgesprungen vom Tisch und gesagt, das muss verhindert werden, ja. Und das war der Spirit damals. Das System war darauf anders ausgelegt, ja. Und wie das häufig so ist, wenn man jetzt zurückguckt, Ende des Pferdefuhrwerks zum Auto, von der Dampflok zur Diesellok, zur E-Lok, ja, immer diese Sprünge vom Gas her zum E-Herd, diese Sprünge, die sind immer schwierig. Ja, das gibt's immer wieder dann Gruppen, die das verfechten und sagen, ich habe das auch heute noch manchmal, wenn neben der Tankstelle ein Ladepark ist und ich lade mein Auto da, dass einer vom Tanken rüberkommt und mich dann dazu befragt. Und dann am Ende sich umdreht und sagt, ja, ich glaube nicht, dass sich das durchsetzt. Und dieser Wandel, da müssen wir die Menschen mitnehmen. Ja, und so ist das auch. Jetzt ist der Markt reif und die Zeit ist reif für dezentrale Erzeugung, dezentrales Management. Und die Energiebranche ist ja nicht wie andere Tech-Bereiche je auf diese starken Entwicklungszyklen ausgelegt. Mhm. Und das ändert sich, glaube ich, insgesamt. Alles geht viel schneller. Ja. Und die künstliche Intelligenz wird das alles noch mal mehr beschleunigen jetzt. Deswegen müssen wir uns, glaube ich, alle darauf einstellen, dass dieser Wandel konstant ist und auch konstant schneller wird. Ja. Ja. Und das ist an uns, die KundInnen mitzunehmen und sagen, hey, braucht da keine Angst vor haben. Es muss sich für den Kunden einfach einfühlen, egal wie komplex das hinter uns ist, was wir da alles irgendwie orchestrieren müssen.
Ja, schön beschrieben. Und trotzdem wird so deutlich, wenn du gerade auch vergleichst mit einer Tech-Szene, die diese Dynamik von Beginn an eingeatmet hat, ist natürlich ein Stromsystem auch auf Stabilität ausgelegt. Ne? Also per se eigentlich von der eigenen Essenz her nicht unbedingt für wilde irgendwie Links-Rechts-Versuche und so weiter. Ja, ergibt Sinn.
Und es ist natürlich auch ein essentielles Gut, mit dem man nicht leichtfertig spielen sollte. Ja. Ne? Wenn meine Webseite funktioniert oder ein Webshop nicht, hey, so be it, ja. Wenn im Winter ein Stadtteil irgendwie für 2-3 Wochen dunkel ist, ist ein anderes Thema. Und deswegen lohnt sich das schon, diesen Innovationsspeed halt damit auch zu verbinden, was heißt denn das für die Resilienz des Systems, wie funktioniert das auch für Angriffe von außen müssen wir uns wappnen, das ist natürlich ein neuralgischer Punkt des Daseins, dass wir Energie haben und deswegen ist, glaube ich, das miteinander zu verheiraten, den vernünftigen Speed zu finden, aber ich glaube einfach, es wird für alle schneller werden und wir müssen uns daran gewöhnen, dass sich die Sachen schneller ändern.
Ja. Ist deine These da, auch gerade wenn du sagst, souveräner, resilienter stehen gerade auch im Vergleich geopolitisch nach außen, ist das, glaubst du, auch ein Haupttreiber, warum auf einmal auch China, Amerika wirklich so einen Vordrung und Sprung in diese Investitionen gesetzt haben?
Ja, das sind ja zwei völlig andere Pole, die du gerade erwähnst. Ne? Also China hat das auch aufgrund der Gesellschaftsform, in der sie leben, ja auch planen viel langfristiger, man so 5-Jahres-Plänen und da gab es lange schon Pläne für PV, für Speicher, für E-Mobilität und das sehen wir jetzt, dass das Realität wird, ja. Die USA haben sich in den letzten Jahren ja eher wieder in so einen Petrostaat entwickelt und glauben an die Souveränität der Fossilen in ihrem eigenen Land, obwohl einzelne Bundesstaaten sich völlig anders verhalten, ja. Und das ist natürlich, sind Geschäftsmodelle, die aufeinander prallen und auch die USA, die jetzt auf Europa prallen und natürlich kein Interesse daran haben, dass Europa souveräner irgendwie wird, ja. Und das ist ein hartes Ringen, ein wirklich zähes Ringen, auch in Deutschland, wenn man sich jetzt die politischen Ränder anguckt, wer da wo steht und wer da versucht, das darauf Einfluss zu nehmen. Und nochmal wieder zurück, wir müssen zeigen, dass es möglich ist, dass es einfach ist, dass es kein Verzicht ist, ja, sondern dass es einfach gut funktioniert. Und das wird dem Land, dem Kontinent gut tun, wenn wir aus dieser Abhängigkeit rauskommen und uns damit auch resilienter gegen die Einflüsse von außen machen.
Voll, und du hast nochmal schön das Wir gerade betont. Da haben wir ja auch mal gemeinsam alle gesagt, hey, das braucht eine neue Allianz. Ja, es braucht eben auch eine neue Industrie, die wirklich entsteht mit der New Energy Alliance. Wenn du vielleicht mal so uns gemeinsam reflektierst als das neue Wir, als die neue Industrie, was können wir vielleicht noch besser machen an der Stelle? Du sagst, Leichtigkeit reinbringen, Einfachheit, Geschichten hast du auch schon betont, da war ganz viel drin. Was könnten wir vielleicht als Player alle noch gemeinsam auch besser machen?
Ja, ich glaube, für uns ist das die Kunst natürlich, dass wir in bestimmten Bereichen sind, stehen wir im Wettbewerb zueinander. Mhm. Ja, da dürfen wir auch über bestimmte Dinge nicht reden, aber es gibt genug Dinge, über die wir reden dürfen. Und ich glaube, wir müssen zeigen, dass eine andere Form der Energieerzeugung, des Energieverbrauchs möglich ist. Weil, wie vorhin beschrieben, die Beharrungskräfte sind groß und die Gegner sind mächtig, die anderen Geschäftsmodelle sind groß und mächtig. Und da ist es, glaube ich, wichtig, dass wir mit diesem anderen Blick da drauf und auch mit dieser Zuversicht gemeinsam zu sagen, es ist möglich und wir machen das gemeinsam. Und ich finde, die New Energy Alliance da ist ein cooles Vehikel, wo wir auch schon gute Formate irgendwie gefunden haben, das aufzuzeigen. Und ich glaube, wir müssen da wo wir beim Wettbewerb stehen, da stehen wir im Wettbewerb, aber da, wo wir die gemeinsamen Ziele zusammen haben, müssen wir einfach mit einer Stimme sprechen und halt auch der Politik, den Medien, der Gesellschaft aufzeigen, dass das anders geht. Und jetzt glaube ich, dass auch verstanden worden ist, auch dadurch durch die Sachen, die wir halt publizieren zusammen, dass auch in der Politik verstanden worden ist, hey, es gibt auch eine Alternative nur zu fossilen Kraftwerken. Und wir müssen für die Volkswirtschaft einfach einen vernünftigen Wettbewerb der Technologien finden und ein Level Playing Field. Mehr will ich gar nicht. Ja, ich will, dass wir mit eurer eingesammelten dezentralen Flex, wir mit der dezentralen Flex, wir mit großen Batterieprojekten, dass wir in den Wettbewerb treten können zu fossilen Kraftwerken und sagen, hey, wir haben eine Alternative, die funktioniert auch sehr gut. Und wenn wir das erreichen, ich glaube, dann ist viel gewonnen.
Ja, die Fairness hast du schön nochmal beschrieben und die fairen Spielregeln. Und dennoch vielleicht auch da die Frage, die eine Seite Werte, sagen wir sicher lange, wer verliert denn am meisten, wenn du es beantworten möchtest und müsstest?
Ja, wer verliert? Also Geschäftsmodelle ändern sich. Wenn ich kein vernünftiges E-Auto produzieren kann als deutscher Autobauer, dann verliere ich. Ja, sehen wir aktuell. Gestern Porsche entlässt 4.000 Mitarbeiter, die Zulieferer. Ne? Dieses Hin und Her, ja, wollen wir jetzt E-Mobilität, wollen wir nicht rein in den Verbrenner, raus aus dem Verbrenner, ja, das ist schlecht. Ne? Wir brauchen stabile Rahmenbedingungen. Ja, das E-Auto wird sich ohne Wenn und Aber durchsetzen, ja, was man an Energie reinsteckt ins Auto und wie viel damit fahren kann, das ist ein Vielfaches von einem Benzin- oder Dieselauto, ja. Deswegen, diese Technologie wird gewinnen, genauso wie die Diesellok gegen die Dampflok gewonnen hat und wie die E-Lok gegen die Diesellok. Das werden wir nicht aufhalten, das wird passieren.
Ja.
Und ich glaube, wir müssen einfach uns fit machen und diese Sachen umarmen. Und wer verliert, du hast es gesagt, wer weiter auf diese alten Modelle setzt, der wird irgendwann verlieren. Und deswegen müssen wir die Kunden, die Industrie, alle einladen, mitzumachen.
Ja, schön beschrieben. Und vielleicht auch da anknüpfend, du hast vorhin so schön gesagt, ihr wart mit die Ersten, die Ökostrom auch wirklich geprägt haben, auch als Wort. Wenn wir jetzt mal weiterdenken, welche Begriffe, die wir jetzt heute vielleicht hier beide thematisiert haben, willst du in den nächsten 5 bis 10 Jahren auf jeden Fall nicht mehr gehört haben?
Wie ich nicht mehr gehört
habe. Nicht mehr hören, bitte.
Ja. Ja, also hören möchte ich gerne Intelligent Energy sozusagen.
Schön.
Prägen wir jetzt einfach mal. Ja.
Das finde ich gut.
Biotreppe möchte ich nicht mehr hören. Ja, das.
Ich würde Smart Meter noch einen Raum geben. Bitte, bitte nicht Thema. Mehr.
Ja, ja, genau.
Finde ich sehr gut, ja.
Und Technologieoffenheit, das habe ich auch ein Problem.
Ja, mit dem Begriff. Sehr gut. Auf welche Entwicklungen, die vielleicht auch irgendwo schon in deiner Vision so sind, freust du dich am meisten? Wo sagst du, da hast du richtig Lust drauf in den nächsten Jahren, Jahrzehnten?
Ich finde diesen Wandel, den Wandel der Anbieter, der Wettbewerber, die Technologie, die einzieht, ich finde das einfach total cool, was da passiert. Ich habe jedes Mal Spaß, wenn ich in mein E-Auto steige. Ich habe jedes Mal Spaß, wenn ich gucke, wie das in meinem Haus funktioniert. Und da wird ja noch mehr dazukommen. Und ich finde das cool, wenn man das auch mit den Kindern jetzt erlebt, dieses Thema, also ich zu Hause mit dem Thema Energie, wie wir darüber sprechen, was das für eine Bedeutung hat. Und dass wir das schaffen, es wird irgendwann sein, in 50 Jahren wird man zurückgucken oder in 20 Jahren vielleicht schon sagen, da hat es angefangen, sich zu verändern. Und gegen all die Kritik dann auch das zu realisieren, wie am Anfang besprochen, Ökostrom, das war total rebellisch, das ging gar nicht. Die Stadtwerke haben gesagt, Durchleitung funktioniert nie, ja. Für uns ist das Alltag und so wird das für die nächste Generation auch völlig Alltag sein, dass sie ein autarkes Haus haben, dass sie ihre Mobilität zu Hause laden. Und das finde ich total cool, daran irgendwie teilzunehmen. Man guckt ja in der Geschichte so epochenweise, da ist was passiert, da war ein großer Umbruch und da kamen die ersten Computer sozusagen. Und irgendwann wird man auf diese Phase gucken und sagen, guck mal hier, da hat sich das System von Zentralkraftwerk und Verbraucher zu, da wird autark Energie erzeugt und man verbraucht sie da, wo man sie erzeugt. Da hat sich das geändert, da ist das völlig normal. Und das finde ich total cool, in der jetzigen Phase da an Bord zu sein und das mitgestalten zu können.
Marc, wenn man dir und deiner Reise zuhört, hat man richtig Bock, an Umbrüchen mitzuwirken. Also du bist auf jeden Fall genau richtig da, das ist schön zu sehen. Ich habe so eine abschließende Frage noch. Und zwar habt ihr ja auch, du hast vorhin auch beschrieben, wie wichtig euch in Kommunikation auch Haltung ist, gerade auch die Wertigkeit eurer Marke. Jetzt ist ja irgendwie das ganze Thema Klima auch so ein bisschen in den Hintergrund gerutscht, redet keiner mehr so richtig drüber. Findest du das eher erstmal gut, weil du sagst, damit hat man vielleicht auch neue Narrative und andere, sag mal, Fragen mit reingebracht, außer jetzt nur irgendwo die Klimafrage? Oder sagst du, findest du total doof, weil ich blicke auf meine, ne, auch Kids, die nächsten Generationen und das ist ihre Zukunft, an der wir heute doktern?
Ja, der Klimawandel wird nicht weggehen und auch wenn er jetzt medial vielleicht an Bedeutung verloren hat, die Hitzewelle, die wir jetzt gesehen haben, führt uns das ja immer wieder vor Augen. Ja? Und dass grüne Energie, grüner Strom, Ökostrom, dass das jetzt the new normal ist, dass wir das alle haben, check, ist gut, war gut, diesen Kampf zu kämpfen, das ist jetzt da und jetzt müssen wir uns um die nächsten Themen kümmern, um die Flexibilität, um die Einfachheit, um die Sicherheit des Systems. Ich glaube, das ist wichtig, ja. Und das einer Marke einen neuen Spin zu geben oder einen neuen Spirit zu geben oder nach vorne zu gucken, das ist ja auch, macht ja auch Spaß, ist ja auch was Cooles. Und deswegen, die Heritage ist da und es ist extrem gut, dass wir das gemacht haben. Gut, dass es so viele grüne Versorger mittlerweile gibt. Ja. Und Lichtblick wird sich, wie schon so oft, wieder neu erfinden und auch nach vorne wieder was Cooles machen.
Schön, die Energie, den Lichtblick nehmen wir mit. Vielen Dank für deine Reise, fürs Durchbringen hier heute und dass du heute hier warst im Gespräch.
Vielen Dank, Sophia.
Deutlich wurde heute, das zentrale Problem unseres Strommarkts ist weiterhin, wir haben keine Intelligenz in der Verteilung. Heißt, Erzeugung und Verbrauch sind einfach nicht im Einklang. Marc fordert hier, wir müssen es für alle noch einfacher machen. Noch leichter, sich im Alltag mit Energie auseinanderzusetzen, ohne dass es irgendwie Aufwand oder Verzicht bedeuten würde. Von der Klimafrage in der Vergangenheit geht es jetzt viel mehr in Richtung Sicherheit, Flexibilität und Unabhängigkeit im Diskurs. Erzählungen verändern sich, sagt Marc. Sie betonen aber so eben auch die Vorteile der Erneuerbaren. Was als neue Industrie, also wir als Erneuerbare, jetzt einfach wichtig ist, wir müssen Ego und Wettbewerb beiseite schieben. Es muss eine echte Alternative aufgezeigt werden, damit wir die Großen vor allem auch mitnehmen. Weil wer jetzt als Land noch auf alte Technologien setzt, der verliert. Was total resonierte, Marc macht echt Lust auf Umbruch. Es lohnt sich, weiter zu kämpfen, sagt er. Grüner Ökostrom ist heute voll normal und bald wird es eben auch der intelligente Strom sein.